SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Abend. Und darum geht es in der nächsten Viertelstunde. Ärger um Null-Covid-Strategie in China. Am Wochenende gab es ungewohnt offene Kritik an der Regierung. Debatte um neues Einbürgerungsgesetz. Bundeskanzler Scholz verteidigt die Pläne. Und Unwetter auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia. Die Suche nach Vermissten geht weiter. Aus China kommen gerade höchst ungewohnte Bilder. Zu sehen sind da in verschiedenen Teilen des Landes Menschen, die offen Kritik üben, weil sie die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung nicht mehr mitmachen wollen. Hunderte haben an diesem Wochenende teils sogar den Rücktritt von Präsident Xi gefordert. Und das in einem Land, das schon die leisesten kritischen Töne hart bestraft. In Shanghai, wo es ebenfalls Kundgebungen gibt, ist unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Frau Lambi-Schmidt, beschreiben Sie uns, welche Dimension hat dieser Protest und wie ist es dazu gekommen?
Ja, es gab ja Proteste schon in der Nacht und zwar an der Urumqi-Straße. Das ist die Straße, die nach der Stadt Urumqi im Landesteil Xinjiang benannt ist. Und das ist deshalb wichtig, weil die Menschen in Shanghai den Menschen in Urumqi gedenken wollten. Da gab es am Donnerstag ein Feuer, bei dem nach offiziellen Angaben 10 Menschen ums Leben gekommen sind. Und es gab da im chinesischen Internet eine Welle der Empörung, weil wohl die Feuerwehr durch Corona-bedingte Straßensperrungen bei ihrer Arbeit behindert worden sei. Und das Ganze hat jetzt eine Dynamik an Protesten ausgelöst, eigentlich angefangen von einem Gedenken mit Blumen, Kerzen und Plakaten bis hin zu dann später in der Nacht und auch wieder jetzt heute im Laufe des Tages Protesten gegen die Corona-Maßnahmen selbst und sogar auch gegen die chinesische Regierung. Und das war heute im Laufe des Tages auch wieder genau an der gleichen Stelle der Fall, an dieser Straße, dass wieder Menschen zusammengekommen sind, in erster Linie eigentlich um zu gucken, was hier passiert und auch um weiter Blumen niederzulegen, aber dass die Polizei diese Blumen direkt wieder weggeräumt hat und dann auch die Menschenmenge zurückgedrängt hat, Barrikaden errichtet hat, das hat keiner vor Ort verstanden, weshalb die Menschen dann angefangen haben zu fragen, warum, warum macht ihr das? Und dann ist es wieder zu Protesten übergegangen, bis dann auch zum Teil es handgreiflich wurde zwischen Polizisten und Zivilisten. Das habe ich dann noch selbst gesehen und später ist es wohl auch zu Festnahmen gekommen.
Wie gefährlich ist es tatsächlich dann für die Demonstranten? Was könnte ihnen noch drohen?
Ich denke, wie immer über Proteste, Schlagzeilen, die ein negatives Licht auf die Regierung werfen, wird einfach nicht berichtet. Die Medien hier sind vom Staat kontrolliert. Das heißt, dort wird es wohl keine Reaktion geben, meiner Einschätzung nach. Was jetzt vor Ort geschehen wird, auch heute noch, das ist allerdings nicht abzuschätzen. Es ist schon zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen zwischen Polizisten und Zivilisten. Es ist unglaublich viel Polizei vor Ort in Shanghai. Ich war teilweise heute in der ersten Reihe mit dabei. Und wenn die Polizisten geschlossen die Menschenmenge zurückdrängen, dann hat das schon was Bedrohliches und man weiß ja nicht, was als nächstes passiert. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es in China Proteste schon blutig niedergeschlagen worden sind, zum Beispiel 2008 die Proteste in Tibet und wir wissen nicht, was hier als nächstes passiert. Alles und nichts ist möglich, würde ich sagen.
Was sind das für Menschen, die da auf die Straße gehen? Sind die einfach besonders mutig oder haben die einfach nur die Nase voll nach 3 Jahren strengsten Covid-Maßnahmen?
Ja, ich denke, es reicht jetzt einfach für die Menschen. In Urumqi sind die Menschen gerade seit 100 Tagen in einem strikten Lockdown, so wie das ja auch in Shanghai im Frühjahr der Fall war. Das heißt, die Menschen hier in Shanghai wissen, wie das ist, im Haus, in der Wohnung eingesperrt zu sein. Es gab auch in Shanghai Fälle, dass Menschen zum Beispiel nicht rechtzeitig mehr ins Krankenhaus gekommen sind wegen anderer Notfälle als Corona und dass jetzt auch in Urumqi Menschen sterben mussten bei einem Feuer, wo mutmaßlich auch die Corona-Maßnahmen es verhindert haben sollen, dass Menschen gerettet werden konnten. Das können die Menschen einfach nicht mehr nachvollziehen.
Wäre es denn auch denkbar, dass es zu einem Kurswechsel in der Corona-Politik kommt, aufgrund dieser Proteste?
Naja, nee, den sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an der strikten Null-Covid-Politik und den strikten Maßnahmen fest. Auch jetzt nach den Protesten, die da jeweils an verschiedenen Orten ja stattgefunden haben, ob jetzt Shanghai oder auch in der Hauptstadt Peking an der Tsinghua-Universität heute oder in Nanjing in der Nacht. Diese Proteste werden lokal in Schach gehalten von der Polizei. Es gab in Urumqi eine kleine Wendung. Dort gab es nach den Protesten eine Meldung, dass es im Landesteil Xinjiang kleine Lockerungen gegeben haben soll. Vor Ort in Niedrigrisikogebieten sollen die Menschen dort wieder in ihren Vierteln sich frei bewegen können. Und wahrscheinlich wird es, wenn, dann lokale Anpassungen geben, um die Menschen nicht zu unzufrieden zu machen. Aber einen großen Kurswechsel sehe ich da auch wegen der steigenden Corona-Fallzahlen nicht, denn China vermeldet ja seit 4 Tagen Tagesrekordwerte, die es seit Beginn der Pandemie noch nicht gegeben hat.
Informationen von Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Eine Modernisierung des Einwanderungsgesetzes, das hatte sich die Ampelkoalition von Anfang an vorgenommen, als Hausaufgabe festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Innenministerin Faeser bringt die Sache jetzt voran. Ihr Plan, die Einbürgerung soll vor allem für jene leichter werden, die besonders lang und oder besonders gut in Deutschland integriert sind. Kaum war der Vorschlag bekannt, gab es Proteste von Seiten der AfD und der Union. Bundeskanzler Scholz stützt dagegen am Wochenende die Pläne von Faeser erwartungsgemäß.
Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung,
sagte Scholz in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Er nannte Deutschland das Land der Hoffnung für viele Frauen und Männer, die hierher kommen.
Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Bundesinnenministerin Faeser will es Einwanderern unter bestimmten Voraussetzungen leichter machen, sich einbürgern zu lassen. Sie sollen beispielsweise schon nach 5, wie bisher nach 8 Jahren, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Außerdem soll es möglich sein, mehrere Staatsbürgerschaften zu besitzen. Die Opposition steht dem skeptisch gegenüber. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wählte drastische Worte.
Die deutsche Staatsangehörigkeit zu verramschen führt nicht zu mehr Integration, sondern leider genau zum Gegenteil. Die Staatsbürgerschaft sollte immer am Ende einer Integrationsbemühung stehen. Das ist das Grundprinzip. Das, was die Regierung jetzt vorschlägt, ist, dass man quasi zu Anfang schon die Staatsbürgerschaft übergibt und dann mal schaut, ob es mit der Integration noch so klappt. Das ist der vollkommen falsche Weg.
Die Pläne der Ampelkoalition würden nicht die Integration fördern, sondern zusätzliche Pull-Effekte bei der illegalen Migration auslösen. FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle hält dem entgegen, Deutschland brauche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Die Koalition wolle mehr reguläre statt irreguläre Migration.
Wir müssen auch in der Welt dafür sorgen, dass Arbeitskräfte sich für dieses Land entscheiden. Und dazu gehört neben einem Einwanderungsgesetz, an dem wir gerade arbeiten, auf der anderen Seite dann auch ein Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem diese Menschen schnell Deutsche werden können. Wohlgemerkt, wenn sie ihren Lebensunterhalt selber sichern können. Und daran wird sich auch nichts ändern.
Dass Union und AfD nun lautstark Bedenken äußern, hat Kuhle nicht überrascht.
Damit muss man rechnen, weil die Union über 16 Jahre nicht dazu beigetragen hat, dass unser Land, das ja schon lange ein Einwanderungsland ist, sich auch selber als Einwanderungsland versteht. Und das liegt eben daran, dass dieses Thema Zuwanderung, auch das Thema Einbürgerung, dazu geeignet ist, in der Gesellschaft bestimmte Ängste hervorzurufen.
Der Bericht von Barbara Kostolnik aus Berlin. Und wir blicken in die Ukraine. Dort hatten russische Raketenangriffe in den letzten Wochen massive Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur des Landes. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom und Wasser. Nun kommt aus der Ukraine zumindest teilweise Entwarnung. Die Schäden seien größtenteils bereits behoben. Helge Rosenkranz berichtet.
Der Versorger Ukrenergo kann nach eigenen Angaben den Strombedarf wieder bis zu 80% decken. Wegen der hohen Auslastung des Stromnetzes, zum Beispiel in der Hauptstadt Kiew, drohten aber immer noch Ausfälle. In Kiew werden in den nächsten Tagen Schneefälle und teils Minustemperaturen erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ärmeren Ländern große Getreidelieferungen zugesagt. Mithilfe westlicher Industriestaaten seien etwa 150 Millionen Dollar für Getreide gesammelt worden, vor allem für Länder in Afrika und Asien. 60 Frachtschiffe würden in diesen Tagen für den Transport vorbereitet. Die Arbeit geht weiter. Wir bekräftigen, dass Hunger nie wieder als Waffe eingesetzt werden sollte. Wenn es nicht um ukrainische Lebensmittel, wenn es nicht um unsere gemeinsame Führung mit unseren Partnern ginge, wäre die soziale Stabilität in Regionen wie Nordafrika oder dem Nahen Osten nicht aufrechterhalten worden. Genau das wollte Russland. Das müssen und können wir verhindern. Beobachter werten die Initiative als Versuch, einige bisher weitgehend neutrale Länder auf die Seite der Ukraine zu ziehen und Russland international weiter zu isolieren. Deutschland will 15 Millionen Euro für die Lieferungen bereitstellen. Aus dem Süden der Ukraine wurden am Wochenende neue russische Luftangriffe gemeldet, besonders aus dem Städtedreieck Kryvyi Rih, Nikopol und Saporischschja. Und trotz des Abzugs russischer Truppen aus der südlichen Regionalhauptstadt Cherson bleibt die Lage dort anscheinend fragil. Seit Samstag hätten russische Einheiten die Stadt mehr als 50 Mal beschossen, so die regionale ukrainische Militärverwaltung. In den vergangenen Wochen seien mindestens 32 Menschen getötet worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Viele der noch verbliebenen Einwohner verlassen offenbar die Stadt und suchen Schutz in weniger gefährlichen Regionen. Videos zeigen lange Staus auf den Straßen heraus aus Cherson. Auch Vitali Natochi wartet, dass er mit dem Auto weiterkommt. Vorgestern ist unser Haus von Granaten getroffen worden. 4 Wohnungen sind ausgebrannt. Die Fenster sind zerschlagen. Wir können dort nicht bleiben. Es gibt keine Elektrizität, kein Wasser, keine Heizung. Also verlassen wir die Stadt und fahren zu meinem Bruder. Vitali Milajew will mit dem Zug raus aus Cherson. 3 oder 4 Tage lang gab es keinen Beschuss, nichts. Und dann begann ein ganztägiger Albtraum. Sie fingen an, uns zu terrorisieren. Sie schlugen chaotisch zu. Sie hatten keine Ziele, keine militärischen Ziele, keine Infrastruktur, einfach Wohngebiete. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste erleidet die russische Armee im Osten der Ukraine in diesen Tagen schwere Verluste. Besonders die Region Donetsk sei umkämpft. Russland habe dort viele Gefallene zu beklagen. Russland dagegen meldete einen Militärschlag gegen eine Einheit der Fremdenlegion in der Region Donetsk. Bis zu 100 ausländische Kämpfer seien getötet worden, so das russische Verteidigungsministerium. Außerdem hätten russische Kampfflieger mehrere ukrainische Munitionsdepots mit mehr als 100 westlichen HIMARS-Raketen und etwa 7000 Artilleriegranaten zerstört. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die britischen Geheimdienste glauben, dass die Kämpfe im Osten ein Vorzeichen sind für eine mögliche neue Offensive russischer Truppen. Nach Angaben einer amerikanischen Denkfabrik machen tagelanger Regen und der nahende Winter viele militärische Operationen aber fast unmöglich. Im Moment gehe es den Kriegsparteien vor allem darum, die eigenen Stellungen zu festigen.
Erst kam der Regen, dann der Schlamm. Auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia vor Neapel wird noch immer nach Opfern und Vermissten eines schweren Erdrutsches gesucht. Die Schlammlawine war am Samstagmorgen auf eine kleine Gemeinde im Norden der Insel niedergegangen. Einige Menschen, darunter auch ein kleines Mädchen, sind bereits tot geborgen worden. Informationen von unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg.
Der leblose Körper wurde in den Überresten eines Hauses geborgen, das die Schlammmassen nach dem Erdrutsch gestern zerstört hatten. Die Rettungskräfte teilten mit, es handele sich um ein vermutlich sehr junges Opfer. Die Leiche habe sich unter einer Matratze in einem Schlafzimmer befunden. Insgesamt gilt noch etwa ein Dutzend Personen als vermisst. Unter den Gesuchten befinden sich auch 2 Familien mit Kindern. Gestern hatten die Rettungskräfte als erstes Opfer eine tote Frau aus den Schlammmassen geborgen. Verletzt durch die Katastrophe wurden insgesamt 4 Menschen. Der Erdrutsch war ausgelöst worden durch massive Regenfälle in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dadurch hatten sich Teile aus einem Hügel oberhalb der Ortschaft Casamicciola gelöst und waren als Schlammlawine Richtung Meer gerast. Mehrere Häuser wurden zerstört, Bäume und Autos mitgerissen. Zeitweise waren 100 Menschen durch die Schlammmassen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Regierung hat heute Vormittag den Notstand für Ischia ausgerufen. Für die Menschen in den betroffenen Gemeinden wurden 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt.
Und heute muss es wohl sein, damit sind wir beim Fußball, denn heute Abend spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien. Ein Spiel, bei dem es sportlich gesehen um extrem viel, aber wohl glücklicherweise nicht mehr um alles geht, was das Weiterkommen bei dieser Weltmeisterschaft angeht. Denn Japan hat heute Mittag gegen Costa Rica mit 0:1 verloren. Warum das einiges für die aktuelle Platzierung Deutschlands zu bedeuten hat, erklärt uns jetzt kurz und knapp Sportreporter Felix Mansel.
Also vorneweg gesagt, das Ergebnis ist ein gutes für Deutschland, denn jetzt kann die Nationalmannschaft mit 2 Siegen, also heute gegen Spanien und dann im 3. Gruppenspiel gegen Costa Rica, ganz sauber ins Achtelfinale einziehen, ohne Wenn und Aber. Spielt Deutschland gegen Spanien heute Abend allerdings unentschieden, dann ist immer noch alles drin, vorausgesetzt, die DFB-Elf gewinnt am Donnerstag gegen Costa Rica, aber dann kommt unter Umständen auch das Torverhältnis zum Tragen. Und selbst bei einer Niederlage ist heute noch nicht alles vorbei. Dann kommt es auf mehrere Faktoren an. Erstens, nicht zu hoch gegen Spanien verlieren. Zweitens, ein Sieg gegen Costa Rica. Und drittens, Japan müsste zeitgleich zum deutschen Spiel gegen Spanien verlieren. Dann greift auch wieder das Torverhältnis. Und da sollten die Deutschen besser als Japan sein. Klingt kompliziert, deshalb am besten heute gewinnen. Und dann ist die Ausgangsposition richtig gut.
Soweit also die Ausgangslage vor dem Spiel Deutschland gegen Spanien. Beginn heute Abend um 20 Uhr in Katars Hauptstadt Doha. Und das war SWR 2 aktuell mit Sabine Hackländer.